Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne somit unsere heutige Ausschusssitzung erneut nach der kurzen Unterbrechung. Ich begrüße ganz herzlich für uns alle Frau Bundesministerin Doro Beer zum Thema Hightech Agenda. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie uns heute Ihre Zeit schenken und erneut für Fragen zur Verfügung stehen. Lassen Sie mich vorab sagen, morgen, also jährt sich die Zusammensetzung unseres Ausschusses zum ersten Mal. Und ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit hier im Ausschuss selbst haben, aber auch mit Ihnen und Ihrem Haus. Dafür sind wir sehr dankbar. Und diesen Dank möchte ich hier noch einmal stellvertretend für alle zum Ausdruck bringen. Wir haben nur den einen Tagesordnungspunkt, das Gespräch mit der Ministerin zum aktuellen Stand der Hightech-Agenda. Ich begrüße dann auch die Staatssekretäre, insbesondere Dr. Markus Bleier, der zugegen ist, und Staatssekretär Hauer. Aber ich weiß auch, dass Staatssekretär Jung und Frau Staatssekretärin Launert mit dabei sind. Das Haus ist also voll vertreten. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt keine Zwischenfälle vor Ort gibt. Und Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie da sind, und Sie haben das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum einen haben wir es ja einigermaßen im Blick, aber es ist tatsächlich gerade schon, als wir jetzt alle raus sind, der Aufzug kaputt gegangen. Also man weiß natürlich nicht, ob es einen Kausalzusammenhang gibt. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Wir hatten das ja ausgemacht, wenn wir in der Woche, wo wir die Technologie-Roadmaps im Kabinett auch beschließen, was soeben passiert ist, dass wir sofort dann auch den Ausschuss darüber in Kenntnis setzen. Und ich will vielleicht drei Punkte, einmal eben die Abgeordneten, die zuständigen Fachabgeordneten über die Roadmaps in Kenntnis setzen, dann aber auch über das weitere Verfahren. Was machen wir jetzt damit? Es ist schön, dass wir sie geschrieben haben, aber das Papier reicht eben alleine nicht, sondern es muss dann in die Umsetzung kommen. Und das Dritte ist auch bei Ihnen um Unterstützung werben, weil es natürlich nur funktionieren kann, wenn wir das flächendeckend in Deutschland auch auf die Straße bekommen. Und insgesamt da einen gemeinsamen Fahrplan für die Zukunft haben. Deswegen war uns eben auch von Anfang an die Einbindung zum Beispiel der Länder so wichtig. Wir haben jetzt heute einen neuen Abschnitt. Wir haben jetzt in den Schlüsseltechnologiebereichen einen sehr, sehr transparenten und gemeinsamen Fahrplan für die Zukunft. Transparenz, Segen und Fluch. Segen für Sie, weil wir das sehr transparent gemacht haben. Fluch natürlich für uns, weil wir auch an allen Meilensteinen und an der kompletten Transparenz natürlich immer wesentlich leichter auch gemessen werden kann. Aber wir halten jetzt ein Versprechen ein, was die Bundesregierung ja auch von Anfang an gegeben hat, nämlich Innovationspolitik nicht als Papiertiger zu starten, sondern konkret in die Umsetzung zu gehen. Und eine beliebte Kritik, das verstehe ich auch, die habe ich auch oft selber, ist natürlich auch die angemessene Geschwindigkeit. Also da kann man immer noch schneller und immer noch besser werden, aber zumindest ist der Anspruch da. Wir hatten jetzt im Rahmen der HTAD von Januar bis April 26 Partnerdialoge in allen Schlüsseltechnologien. Und diese technologiespezifischen Roadmaps, die wir jetzt haben, mit den anderen Ressorts, da bin ich auch all meinen Kabinettskolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, aus den unterschiedlichen Häusern. Die einen waren mehr, die anderen waren weniger involviert. Aber es haben sich alle auch noch mal dahinter gestellt. Wir haben jetzt auch gerade noch mal ein Kabinettsbild auch quasi hinter der Hightech-Agenda Deutschland gemacht, um auch noch mal zu demonstrieren, dass die Hightech-Agenda Deutschland tatsächlich ein Projekt der Gesamtregierung ist und nicht nur einzelner. Und wir hatten aber auch die Länder sehr eng. Wir haben gestern noch mal eine Vorstellung auch gehabt mit den einzelnen Stakeholdern im Bundeskanzleramt. Da waren auch 6 von 16 Landesministerinnen und Ministern da, was auch sensationell gut war. Wenn man bedenkt, dass auch parallel ja viele Kabinettssitzungen bundesweit stattfinden, war das auch noch mal ein positives, wichtiges Signal. Dann aber auch die Wissenschaft, da war das HSU vertreten, die Wirtschaft, aber auch die Gewerkschaften beispielsweise, weitere Stakeholder, die vertreten waren. Und wir wollen jetzt in den Roadmaps die ersten wesentlichen Schritte noch mal konkretisieren für unsere Wettbewerbsfähigkeit, für unsere Wertschöpfung, aber vor allem auch für unsere technologische Souveränität. Die Hightech-Agenda wird jetzt aber auch mit dem Vorstellen der Roadmaps heute nicht enden, sondern das soll die ganze Legislaturperiode weiterverfolgt werden. Und ich sage es auch weiterhin mit Überzeugung, dass es ein lebendiges Arbeitsdokument ist. Deswegen habe ich auch ganz bewusst draufgeschrieben, Version 1.0. Deswegen ist das auch mit dem Ausdrucken der Roadmaps immer so eine Sache. Also ich glaube, wir werden da künftig mehr mit QR-Codes arbeiten, weil sich ja auch ständig was weiterentwickeln soll. Wir haben jetzt auch für die Wahlkreise mal überlegt, für alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie, wenn sie in Handwerksbetriebe gehen, wenn sie in KMUs gehen, wenn sie an ihre FHs gehen, dass man was in der Hand hat. Aber so richtig sinnvoll ist das alles noch nicht, weil sich ja das ständig weiterentwickelt. Da müssen wir noch mal überlegen. Also die Weiterentwicklung nehmen wir sehr ernst. Deswegen wird es jetzt auch für alle Akteure die Möglichkeit geben, weiterzumachen. Weil wir heute die Online-Konsultation freischalten. Das bedeutet, dass jetzt die nächsten 6 Wochen sich alle noch mal beteiligen können an einem breit aufgesetzten Online-Konsultationsverfahren. Ich habe das schon mal mitmachen dürfen vor einigen Jahren, als ich den Bundesverkehrswegeplan mitgeschrieben habe. Das ist auch Segen und Fluch, weil man freut sich, wenn sich viele beteiligen, aber danach muss man es natürlich auch wieder einarbeiten. Eine Frage, die ich oft höre, nicht hier im Ausschuss, aber vielleicht dann auch, wenn wir uns draußen drüber unterhalten, was hat es eigentlich konkret mit mir zu tun? Jeder Einzelne, was bringt mir die Hightech-Agenda, die Roadmaps, die Partnerdialoge? Das klingt manchmal vielleicht für die Bürgerinnen und Bürger noch zu weit weg vom Alltag. Aber die Antwort ist schon, es ist wesentlich näher, als es klingt, weil es die Menschen dann spüren werden durch Fortschritt, durch Wohlstand, der auch im Alltag sichtbar wird, durch sichere, durch hochwertige Arbeitsplätze. Ein besonders sichtbarer Nutzen für die Einzelnen liegt natürlich, es ist ja immer mein wichtigstes und Herzensthema, in der Medizin der Zukunft, weil wir mit der Medizin von morgen mit Therapie für Einzelne abgestimmt auf individuelle Tumore, auf Stoffwechselwege. Also ich würde jetzt mal behaupten, Herr Professor Lauterbach, dass sich seit Ihrem Medizinstudium einiges geändert hat. Gott sei Dank, dass wir da jetzt weiter sind, was Diagnostik betrifft und was dann auch die Heilungschancen betrifft. Und da haben wir ganz konkret in der Biotechnologie-Roadmap, dass wir bis 2028 festgeschrieben haben, dass die ersten mRNA-Krebs-Immuntherapien zugelassen werden, die dann individuell auch wieder auf den Tumor des einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Also auch quasi, dass wir keine gesunden Zellen zerstören. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir jetzt übrigens auch bei unserem Forschungsschiff, was jetzt durch Deutschland schippert, in unserem Wissenschaftsjahr, wo auch Kinder schon lernen können, nur die bösen Krebszellen zu zerstören und eben nicht die gesunden Zellen. Wir wollen das Translationszentrum für Gen- und Zelltherapie 2028 eröffnen, auch noch mal mit Platz für bis zu 20 Start-ups, die gleichzeitig an neuen Therapien arbeiten. Aber nicht nur im Bereich der mRNA-Therapie hat die Biotechnologie-Roadmap ein klares Ziel. Wir waren einst in Deutschland die Apotheke der Welt und wir wollen aber jetzt dafür sorgen, dass aus deutscher Forschung wieder Weltunternehmen werden. Und da geht es nicht nur um die Behandlung, da geht es sehr stark auch um Früherkennung, zum Beispiel Quantensensoren, die Krankheiten erkennen können, lang bevor sie auf Röntgenbildern sichtbar werden. Also winzige Magnetfelder, Biomarker im Blut, Stoffwechselveränderungen und wollen da auch die Technologie in die medizinische Anwendung bringen. Und das ist kein Science-Fiction, das ist schon das nächste Jahrzehnt, dass man Krebs erkennen kann, bevor Symptome oder Tumore überhaupt sichtbar sind. Und wenn wir es richtig machen, dann entsteht das Ganze eben nicht in den USA oder in China, sondern bei uns. Gesundheit ist das eine, Energie spielt eine ganz große Rolle. Menschen spüren schon heute, was es bedeutet, wenn Energie teuer und knapp wird. Und da soll die Batterie-Roadmap das auch adressieren, weil wir ohne leistungsfähige Batterien keinen Solarstrom für die Nacht haben, keine Elektromobilität, keine klimaneutrale Industrie. Auch da bauen wir Wertschöpfungsketten auf, vom Material über die Zelle bis zum Recycling. Neue Zellchemien mit weniger kritischen Rohstoffen wie Natrium-Ionen-Batterien sollen dabei helfen, dass wir weniger erpressbar sind, auch durch Rohstoffabhängigkeiten. Dann das Thema Fusion. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Auch da grundlastfähige, saubere Energie ohne CO2, ohne geopolitische Abhängigkeiten. Also schon heute merken wir, dass Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, in der Laser, in der Magnet, in der Materialforschung und nicht erst, wenn das Kraftwerk dann irgendwann mal am Netz ist. Also da ist jetzt schon ein wirklich tolles Ökosystem, was sich da in Deutschland breit macht. Cyberangriffe nehmen zu. Verschlüsselungen, die heute noch sicher sind, können im Quantenzeitalter geknackt werden. Das spielt dann nicht nur für die Privatkorrespondenz eine große Rolle, sondern wesentlich dramatischer für Krankenhäuser, für Verwaltungen, für Unternehmen, aber auch natürlich für die Bundeswehr. Und da wollen wir mit der Quantenkommunikation Technologien schaffen, die der Bedrohung begegnen können, also Abhörsicherheit unserer Kommunikation auch noch mal auf eine physikalische Basis stellen. Auch da haben wir die Quantentechnologie-Roadmap, die zeigen soll, wie Cybersicherheit im Quantenzeitalter aktiv vorangetrieben werden kann. Forschungssatelliten im All, Quantenrepeater am Boden. Das ist kein Luxus, sondern elementare Grundversorgung. Und die häufigste skeptische Nachfrage lautet, wann kommt das jetzt bei mir an? Da ist die Antwort auch teilweise jetzt schon. Wenn wir die Mikroelektronik-Roadmap anschauen, wenn wir sehen, dass wir wollen, dass in deutschen Laboren weltmarktfähige Chips entstehen, dann wäre es schön, wenn wir ein Zitat ins Land hinausrufen könnten, je nachdem, in welcher Region man wohnt. Unsere Großeltern haben Stahl hergestellt, unsere Eltern Autos und wir machen jetzt Chips, also neue Chipfabriken, Pilotlinien. Und Mikroelektronik braucht jeder von uns jeden Tag. Im Smartphone, in der Maschine, im Auto. Also da müssen wir auch, dürfen wir nicht nur Konsumenten sein, die abnehmen, sondern Hersteller werden. Wir haben deswegen eine Initiative zu KI-Chips für die Industrie gestartet und das Kompetenzzentrum Chip Design ausgeschrieben. Da ist jetzt die Hauptkritik, das sage ich auch schon mal vorauseilend, dass es noch, dass da auch noch mehr Geld vonnöten wäre, aber das kann man wahrscheinlich bei jedem einzelnen Punkt sagen. Von der allgegenwärtigen künstlichen Intelligenz habe ich noch gar nicht gesprochen. Auch da neue Wertschöpfung, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort. Entscheidend ist aber, dass die Roadmaps kein Selbstzweck sind, sondern eben unser Fahrplan. Und wir können durch die HTAD und durch die Roadmaps wieder an die Spitze des Technologiewettbewerbs kommen, müssen aber natürlich rasch in diese Maßnahmen reingehen. Und Wachstum gelingt eben nur auch mit Investitionen in diese neuen Technologien. Die vorliegenden Roadmaps geben jetzt schon in der deutlichen Form weiter, dass wir zeigen, worauf wir aufbauen können, dass wir klare Meilensteine haben, wo der Fortschritt auch zeitlich strukturiert und überprüfbar ist. Und jetzt kommt es eben auf die gemeinsame Umsetzung an. Wie viel Zeit habe ich noch? Oder?
Durchaus noch ein bisschen Zeit.
Okay, gut, weil ich will natürlich, dass wir noch Zeit haben zum Diskutieren. Also, wir wollen uns jetzt auf die Meilensteine konzentrieren. Wir wollen zeigen, was leistet der Bund, was leisten die Länder, was leisten die Wirtschaft und die Wissenschaft, welche Akteure müssen noch angesprochen werden, vernetzt werden, aktiviert werden. Wir wollen vor allem auch dafür sorgen, dass nicht zu viel parallel passiert, sondern dass das auch alles ineinander dann aufgeht. Das war gestern auch noch mal bei dem Expertenhearing ganz deutlich, dass auch eine Integration von einigen anderen, was wir schon haben in Deutschland, auch noch mal in die Hightech-Agenda mit integriert wird, damit wir da eben nicht so viel Parallelitäten haben. Und diese Woche möchte ich noch ankündigen, was wir jetzt im Rahmen der Hightech-Agenda-Tage noch ankündigen wollen, will ich dem Ausschuss zuerst sagen. Wir zünden die Woche noch den KI-Robotik-Booster mit 100 Millionen Euro, weil die Robotik alle Lebensbereiche betrifft, Lebenswirtschafts-, Gesellschaftsbereiche. Wir werden alle noch einen Roboter zu Hause haben, bin ich fest davon überzeugt. Und er soll die Dinge tun, die wir nicht tun wollen und nicht die schönen Künste ersetzen, sondern die notwendigen Übel. Aber das geht beginnend vom Bau bis hin zur Pflege, bis hin natürlich zu humanoiden Robotern. Und da können wir als Maschinenbauland wirklich an der Spitze der Bewegung sein. Und es geht gar nicht darum, den Faktor Mensch zu ersetzen, sondern den Faktor Mensch tatsächlich auch zu entlasten. Das habe ich heute auch im Kabinett schon angesprochen, weil es eigentlich so gut wie kein Ressort gibt, was nicht von der Robotik auch betroffen ist für die Zukunft. Bei den Hebeln geht es auch weiter. Ein ganz zentraler Aspekt ist ja unsere neue Transferinitiative FAST, Forschung, Ausgründung, Skalierung, Transfer. Da hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt oder freigegeben. Eine starke Summe, wo wir auch im Rahmen von FAST bereits ein Modellprojekt zur Skalierung von vielversprechenden Ideen aus unserer Förderung starten konnten und wollen jetzt mit der Sprint zusammen ein zweites Modellprojekt starten. Das wird sich auf Quantensensorik und kommerzielle Anwendungen der orbitalen Biotechnologie konzentrieren. Und das werde ich auch die Woche noch ankündigen. Und was sich noch aus den Partnerdialogen herauskristallisiert hat, ist wirklich diese starke Verzahnung der Akteure. Und entsprechend flankieren wir auch die Hightech-Agenda mit den Hightech-Spaces. Das ist unser neuer Name für die Hightech-Regionen. Nur damit Sie es schon mal gehört haben. Also wir planen 4 Hightech-Spaces, die als regionale Public-Private Partnerships agieren und stellen dafür 115 Millionen Euro bereit über einen Zeitraum von 5 Jahren. Und weitere Förderphasen sind perspektivisch vorgesehen, damit wir international wettbewerbsfähig regional in Innovationsökosysteme gehen können, technologieübergreifend. Und jetzt heute geht's los, heute stellen wir es scharf und ich kann einfach nur alle bitten, auch sich daran zu beteiligen, weil besser geht natürlich immer, schneller geht natürlich auch immer, aber ich bin jetzt trotzdem schon ganz dankbar, dass wir das als gesamte Bundesregierung in der Zeit so wie geplant hinbekommen haben. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Beer. Lassen Sie mich zuerst kurz anmerken, dass ich mich natürlich regelmäßig fortbilde. Und wir gehen wie folgt vor. Also die Fraktionen haben je 3 Minuten zum Kommentieren und für Fragen. Und die Frau Ministerin würde dann im Anschluss an diese Fragen im Block antworten. Und dann haben wir vielleicht noch Zeit für eine zweite Fragerunde. Und wir beginnen mit der CDU-CSU, Herrn Florian Müller.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vor allem herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie nach einem Jahr heute erneut bei uns sind. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. Ich durfte ja in der letzten Legislaturperiode noch nicht Mitglied dieses Ausschusses sein. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, das ist jetzt das 6. Mal, dass wir miteinander hier in dieser Runde sprechen dürfen. Wenn man so in die Vergangenheit schaut, das war manchmal die Bilanz eines oder einer Ministerin für die gesamte Legislaturperiode. Das zeigt, finde ich, wie gut und wie gut der Ausschuss in die parlamentarische Arbeit und in die Arbeit des Ministeriums eingebunden wird und wie groß einfach auch der Stellenwert des Austauschs ist. An dieser Stelle dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, mit der Hightech-Agenda Deutschland haben wir, und das war, glaube ich, auch bitter nötig, die Forschungs- und Innovationsförderung des Bundes neu ausgerichtet. Entscheidend ist, dass nicht mehr alles und eigentlich dann auch wieder nichts gefördert wird, sondern dass wir klare Prioritäten setzen und dass damit eine Neuausrichtung vorgenommen würde. Und wenn man das jetzt bilanziert, dieses Programm, diese Neuausrichtung, die hat an Tag 1 begonnen. Und wenn man dann das noch mal in der Rückschau betrachte, nach 100 Tagen bereits die Hightech-Agenda vorgelegt, ein absoluter Blitzstart. Da war uns aber allen auch klar, mit dem Vorstellen der Hightech-Agenda beginnt erst die richtige Arbeit. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass heute die Roadmaps vorgestellt werden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, den wir heute erreichen. Und das ist, finde ich, auch eine total wichtige Botschaft nach draußen. Jetzt beginnt die Umsetzung. Und diese Umsetzung, die muss natürlich höchste Priorität dann auch haben. Da mache ich mir aber auch ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen, denn selten hat man erlebt, finde ich, in der Bundesregierung, dass ein Projekt von so hoher Bedeutung für das Land auch eine so hohe Priorität im Ministerium genießt. Ich finde, es wird sehr deutlich, auch dadurch, dass die Ministerin dieses Thema immer selbst hier platziert, dass das absolute Chefin-Sache ist. Und die ersten Ergebnisse, die können sich ja auch wirklich sehen lassen. Vielleicht noch 1-2 Punkte dazu. Was uns allen, glaube ich, klar sein muss, ist, es ist kein rein staatliches Projekt. Natürlich ist die Hightech-Agenda heute die Hightech-Agenda der gesamten Bundesregierung. Aber es wird entscheidend darauf ankommen, dass wir alle es als unsere Hightech-Agenda verstehen, als Hightech-Agenda auch der Wissenschaft und der Wirtschaft, weil dann die doch ja sehr beeindruckenden 18 Milliarden Euro wirklich gehebelt werden können und dann der tatsächliche Erfolg sich erst ausmachen wird, wenn sich die relevanten Akteure unterhaken und dann mit privaten Mitteln und aktivem Engagement dafür sorgen, dass wir noch mehr Produkte und Ergebnisse gewinnen werden. Mit Blick auf die Zeit 3 Fragen. Mich würde das Zusammenwirken einerseits auf der Hightech-Agenda und andererseits des Innovationsfreiheitsgesetzes interessieren. Worauf kommt es jetzt beim Innovationsfreiheitsgesetz aus Ihrer Sicht an, damit die Hightech-Agenda besonders erfolgreich wird? Wir hatten gerade die Kommissarin Sarajeva hier im Gespräch. Teilen Sie da unsere Auffassung, dass die nationalen und die europäischen Prioritäten in Übereinstimmung gebracht werden müssen? Wie gelingt uns das? Und im dritten Stichwort Hebelung, wie schaffen wir es, Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie konkret dazu zu bringen, dass gehebelt wird? Welche Botschaft haben Sie an die Akteure? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller. Wir machen weiter mit Dr. Kaufmann von der AfD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an Frau Ministerin Beer für ihre Informationen. Dass Sie uns hier regelmäßig Bericht erstatten, ist aller Ehren wert. Die Hightech-Agenda adressiert ja auch wichtige Interessen unseres Landes. Trotzdem muss ich sagen, Worte, Roadmaps, Stakeholder-Konferenzen, Partnerdialoge, Fahrpläne gibt es auch noch. Das erweckt den Eindruck, dass Sie emsig im Ministerium reden. Aber wir haben bis jetzt, also ich warte eigentlich auf konkrete Projekte und Vorhaben. Also meine erste Frage, wann erfahren wir denn mal, welches Geld in welche Projekte geht und wer diese Projekte durchführt. Also bis jetzt sind nur Absichtserklärungen hier zu hören gewesen. Und die zweite Frage, die sich da direkt anschließt, Geld ausgeben ist noch kein Erfolg. Wie und in welchen Abständen wird denn dann bewertet und uns auch mitgeteilt, welchen konkreten Nutzen die Projekte bringen? Dann eine Frage, die aus Ihrem Bericht hervorgeht. Sie haben jetzt von den High-Tech-Spaces gesprochen. Können Sie das bitte mal genauer erläutern, in welchen Regionen Sie diese High-Tech-Spaces planen? Und dann habe ich noch zum Thema, ich gehe jetzt mal hier speziell auf die KI ein. Das ist ja eine Ihrer Schlüsseltechnologien. Ja, das EFI-Gutachten sieht Deutschland im Bereich künstliche Intelligenz relativ schwach positioniert, ermutigt aber zugleich zu Anstrengungen, den Rückstand aufzuholen. Das liest man ja auch in der Hightech-Agenda. Es wird aber nicht ganz klar, welches konkrete Ziel Sie da eigentlich verfolgen. Wollen Sie wirklich den Rückstand zu USA und China jetzt aufholen, womöglich noch mit einem Bruchteil des Geldes und mit einem Bruchteil der Energie? Ist das Ihre Erwartung oder welches Ziel verfolgen Sie mit dem Teilbereich künstliche Intelligenz? Man sieht ja jetzt auch, dass eben deutsche Unternehmen nicht weiterarbeiten. Aleph Alpha ist allgemein als großer Fortschritt oder als großes Plus für Deutschland beschrieben worden. Jetzt ist das, geht das in nordamerikanische Kontrolle über. Also welches Ziel wollen Sie eigentlich mit der Hightech-Agenda mit dem KI-Bereich verfolgen? Und natürlich die anschließende Frage dann daran, das sagt das EFI-Gutachten auch, dass Deutschland dass in Deutschland die Energiepreise für KI-Entwicklung und Betrieb zunehmend ein Standortfaktor werden. Wie gedenken Sie, diesen Standortnachteil zu kompensieren? Danke.
Vielen Dank, Herr Kaufmann. Wir machen weiter mit Herrn Holgermann für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre Vorstellung der Roadmaps der Hightech-Agenda Deutschland. 120 Seiten, die da jetzt im Umlauf gekommen sein sollen, in 3 Minuten zu würdigen, ist kaum möglich. Deswegen will ich auf die grundsätzlichen Punkte mich beziehen. Ich will erst mal deutlich loben, dass mit den Roadmaps eine deutliche Priorisierung stattgefunden hat und da eine klare Schwerpunktsetzung, eben dass man jetzt auch technologische Moonshots definiert hat, die ganz konkret mit Jahreszahlen Ziele definieren, seien es 2 fehlerkorrigierte Quantencomputer, die Zulassung der ersten RMMA, Krebsimmuntherapie oder eben, dass 10% der Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaftet wird. Das ist messbar, das ist konkret, das ist auch ein Risiko im politischen Prozess und ich sage mal so klar und deutlich haben das wenige vorher gemacht und das verdient erstmal Lob. Genauso meilensteinbasierte Steuerungslogik. Ich glaube, es ist gut, dass wir da von Maßnahmenkatalogen klar hin zu wirkungsorientierter Planung übergehen. Andere haben das früher mit Missionen beschrieben, aber es ist richtig, dass es hier messbare Ergebnisse gibt. Ich will auch loben, dass es zumindest in einzelnen Bereichen, gerade im Quantenbereich ist das, glaube ich, gut gelungen, auch klare Abbruchbedingungen gibt. Wir haben begrenzte Haushaltsmittel, wir stehen in einem internationalen Wettbewerb und gerade angesichts dessen, dass manche der Projekte doch sehr eher nicht mittel-, sondern langfristig sind und die Konkurrenz auch in Summen hart ist, hätte ich mir das auch noch mal stärker im Bereich Fusion oder KI gewünscht. Dennoch, die Ambition ist deutlich abzulesen. Und auch der Fokus auf Wertschöpfung und Stärkung der technologischen Souveränität ist vollkommen richtig. Und dass man das auch mit dem Aufbau von Infrastruktur, AI-Gigafactories, Pilotlinien für Quantentechnologien etc. untersetzt, ist richtig und logisch und dient sicherlich dazu, zumindest in bestimmten Leitmärkten Deutschland stärker zu positionieren. Kleiner Kulturwandel für Haus war auch, das haben wir gemerkt, stärkere Einbindung von Stakeholdern. Wir haben jetzt aus dem Termin im Kanzleramt gelernt, es sind nahezu 1000 gewesen. Deswegen verstehe ich Ihren Schmerz und sicherlich auch den Arbeitsaufwand des Ministeriums. Ich denke dennoch, das war richtig, hier in diese Whitepaper-Prozesse zu gehen. Dahingehend hätte ich auch noch mal die Frage, habe auch gehört, gestern ist den Ländern so ein bisschen erstes Preview gegeben worden, wie jetzt der Prozess der Einbindung der Länder weiter geschieht. Sicherlich mit einzelnen Förderaufrufen, aber da hat man ja eine neue Kommunikationsintensität erreicht, die, glaube ich, auch sinnvoll und richtig ist, gerade wenn man Ressourcen bündeln muss. Das Zweite ist, Sie haben es selber gesagt und Ihr Haus schreibt es auf der Internetseite, nach den Roadmaps ist vor der Fortentwicklung der Roadmaps oder vor dem Online-Konsultationsmodus. Sie hatten ja ein Monitoring angekündigt. Wie plant das Haus, das jetzt fortzusetzen? Weil ich glaube, jetzt noch mal in einem Jahr so einen fixen Zeitpunkt zu definieren, das kann es nicht sein bei so unterschiedlichen Linien. Und zu guter Letzt, ich hatte das schon mal in einer anderen Diskussion hier, will kein Hehl daraus machen, dass im Feld erneuerbare Energien und Mobilität wir uns noch mehr Ambitionen gewünscht hätten, auch im Vergleich zu anderen Feldern. Da soll ja auch noch was kommen. Wenn Sie dazu noch mal was sagen mögen, wäre das sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Mann. Wir machen weiter mit Frau Dr. Lübcke für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für den Bericht, Frau Ministerin. Mit der Hightech-Agenda Deutschland will die Bundesregierung wichtige Impulse für den Innovationsstandort Deutschland setzen. Ob aber aus klugen Ideen am Ende tatsächlich Wertschöpfung und technologische Souveränität in Deutschland entstehen, entscheidet sich an ganz anderen Fragen. An den Rahmenbedingungen, in denen Innovationen stattfinden sollen, an finanziellen Mitteln, an den Menschen, die als Talente und Fachkräfte diese Innovation vorantreiben sollen. Daher mache ich ganz deutlich, ich wünsche mir, dass diese Hightech-Agenda ein Erfolg wird. Aber wenn die Roadmaps die Antwort auf diese riesigen Erwartungen sind, die Sie mit der Hightech-Mitmach-Agenda geweckt haben, dann schwindet meine Hoffnung ein Stück weit. Es kann doch nicht sein, dass seit der Veröffentlichung der Hightech-Agenda fast 2 Jahre vergangen sein werden, bevor beispielsweise die vertikalen Applikationsallianzen Batterie starten werden. Wohlgemerkt eine Flaggschiff-Maßnahme, um den Wettbewerbsrückstand zu China aufzuholen. Aber statt aufzuholen, lassen Sie die Konkurrenten erst mal 2 Jahre ganz entspannt weiterarbeiten und finden, weiß ich nicht, womöglich Einsparpotenziale für Ihre globalen Minderausgaben. Aber wir kommen hier ins Hintertreffen. Weil uns als Bündnisgrüne der Innovationsstandort Deutschland am Herzen liegt, haben wir deshalb 12 ganz konkrete Vorschläge aufgeschrieben, die jetzt umgesetzt werden müssten, um tatsächlich neue Wertschöpfung und technologische Souveränität zu schaffen. Lassen Sie sich davon gerne inspirieren, abschreiben ist ausdrücklich erlaubt und vor allem auch umsetzen. Wenn ich ehrlich bin, so richtig Rocket Science steht in dem Papier nicht drin, sondern nur das, was uns Stakeholder, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Verbände oder Innovatoren seit langem erzählen. Konkret braucht es dafür einen innovationsfreundlichen regulatorischen Rahmen, der seit Monaten in Aussicht gestellt wird, aber einfach nicht geliefert wird. Deutlich besseren Zugang zu privatem Wachstumskapital. Denn das ist ja schon angesprochen, die 18 Milliarden Euro sind nicht die Lösung. Und es muss auch nicht alles der Staat richten. Wir brauchen eine Bundesregierung, die Innovationspolitik wirklich als höchste Priorität begreift und es nicht nur sagt und dafür an einem Strang zieht. Wir brauchen eine grundlegende Reform der Projektträger, damit sie wie Innovationsagenturen wirken können. Wir brauchen eine Fachkräftestrategie, einen Fokus auf Nachhaltigkeit und einige andere Punkte, die ich jetzt nicht ausführlich aufführen möchte. Einige Fragen. Seit Monaten stellen Sie in Aussicht, dass das Forschungsdatengesetz bald kommt und das Innovationsfreiheitsgesetz in Arbeit ist. Ganz klare Frage, wann kommen beide Gesetzesinitiativen in diesen Ausschuss? Und was ist eine Hightech-Agenda wert, wenn es dafür weiterhin keine entsprechenden Hebel gibt? Die Strukturreform der Projektträger haben Sie im Koalitionsvertrag angekündigt. Und ich stimme Ihnen zu, dass das immanent wichtig wäre, um die Roadmaps auch operativ zum Erfolg zu bringen. Mit wem und über welche konkreten Anpassungen haben Sie seit Ihrer Amtsübernahme konkret gesprochen? Und was ist seitdem passiert? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Lübcke. Und wir machen weiter mit Frau Lemke für Die Linke.
Nur die letzte Frage habe ich akustisch nicht verstanden. Was war denn, mit wem habe ich von was geredet? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Über die Strukturreform der Projektträger.
Der Projektträger.
Frau Lemke, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie hier sind. Zunächst möchte ich widersprechen, dass es ein besonders transparenter Prozess war, denn gerade die Einbindung des Parlaments, finde ich, hat nicht funktioniert. Das sieht man vor allen Dingen daran, dass die Roadmaps ja uns immer noch nicht offiziell vorliegen, aber sie gleichzeitig schon in der Presse waren und man darüber das dann informieren kann. Und im Handelsblatt war auch zu lesen, dass sie das gestern schon Wirtschaftsverbänden vorgestellt haben. Da finde ich, kann die Einbindung des Parlaments sollte dort zuerst kommen. Das ist ein Anspruch an unsere Demokratie, was natürlich auch die Anfragen betrifft, die wir im Prozess zu den Roadmaps hatten, wo die Antworten ja auch immer sehr, sehr dünn ausgefallen sind. Dann hätte ich noch ein paar Fragen zu den eigentlichen Roadmaps. Wir haben ja von Anfang an kritisiert, dass klimaneutrale Energieerzeugung und klimaneutrale Mobilität in der Agenda ja praktisch nur in den Titeln vorkommen. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass aus den Roadmaps nur die Roadmap-Fusion und die Roadmap-Batterien vorgestellt werden. Heißt das, dass der Rest der Themenfelder dort komplett aus dem Roadmap-Prozess rausfällt? Dann haben Sie ja in der Vergangenheit betont, dass auch innerhalb der Hightech-Agenda es auch Abbruchkriterien geben soll, wenn sich Ansätze nicht als zielführend herausstellen. Da gibt es ja in der Agenda auch einige sehr teure und risikoreiche Vorhaben. Und da ist das ja durchaus ein sinnvoller Ansatz. Aber in den uns vorliegenden Roadmaps finden wir solche Abbruchkriterien nicht. Werden die dann noch nachgeliefert? Dann würde mich interessieren, in der KI-Roadmap gibt es ja einige Meilensteine, die nur auf weitere Vergrößerung der KI-Branche und ihrer Anwendung von KI zielen, also mehr Produkte, mehr Start-ups, mehr Einsätze in der Verwaltung. Das Ganze basiert ja so ein bisschen darauf, dass bis 2030 die KI-Blase auf jeden Fall nicht platzt, sondern es dort weiter Wachstum gibt. Das mag natürlich auch Ihre Erwartung sein, aber das Szenario der platzenden Blase ist ja durchaus eins, was nicht nur wir prognostizieren, sondern was in vielen wissenschaftlichen Bereichen auch vorhergesagt wird. Daher würde mich interessieren, spielt das eine Rolle in den strategischen Überlegungen und wie wollen Sie darauf reagieren? Dann würde mich noch interessieren, was der aktuelle Stand ist zur Ausschreibung der KI-Fabriken und was haben die Gespräche Ihres Hauses, die dazu in Brüssel geführt wurden, ergeben. Und meine Kollegin Frau Bremer hat ja eine Anfrage zu den KI-Fabriken gemacht und dort haben Sie zurückgemeldet, dass die gemeldeten Bedarfe für Rechenkapazitäten an einer Gigafabrik nicht wiedergegeben können, unter anderem aufgrund von sicherheitspolitischen Aspekten. Da würde mich noch mal interessieren, was sind dort die sicherheitspolitischen Aspekte? Geht es darum, dass die Gigafabrik auch Sicherheitsbehörden oder von der Bundeswehr genutzt werden soll?
Vielen Dank, Frau Ministerin Beer.
Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Fragen, Anmerkungen, Anregungen und auch für die Möglichkeit, das gemeinsam diskutieren zu können. Ich fange mit Florian Müller an. Da ist das Entscheidende, dass wir ja als Haus nicht ausschließlich die Hightech-Agenda Deutschland haben, sondern selbstverständlich alle anderen Bereiche, die angesprochen wurden, nicht nur parallel laufen, sondern im Idealfall, wie angesprochen, jetzt am Beispiel des Innovationsfreiheitsgesetzes beim ganzen Thema Bürokratierückbau, dass die wirklich eng miteinander verzahnt sind, dass die eng miteinander korrelieren. Und wir wollen ja gerade mit dem Innovationsfreiheitsgesetz bürokratische Hürden auch für die Forschung abbauen, da auch rechtssicher sein, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Und deswegen ist für uns das Innovationsfreiheitsgesetz ein absolut prioritäres Vorhaben, weil wir eine konsistente Bündelung brauchen der unterschiedlichen Regelungsbereiche, auch mit einer ganz klaren Zuständigkeitsabgrenzung. Und ein Schwerpunkt ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, wie zum Beispiel die Schaffung einer rechtssicheren Bereichsausnahme im Umsatzsteuergesetz für Forschungskooperationen. Und das sind wir in ganz enger Abstimmung mit dem federführenden BMF, weil wir natürlich gerade beim Innovationsfreiheitsgesetz unser Haus macht ja nicht viele Gesetze. Das ist ja anders, als es in anderen Häusern der Fall ist. Aber bei einigen sind wir eben auch auf die Zuarbeit anderer Ressorts dann angewiesen, wie beispielsweise auch im Bereich der wissenschaftlichen Tierversuche, wo wir mit dem BMLEH in einem ganz engen Dialog sind. Aber das hat jetzt auch schon auf Ministerebene stattgefunden. Es geht jetzt weiter auf Staatssekretärsebene. Also da sind wir wirklich in einem sehr positiven Austausch, um dann diese erkannten Regelungsbedarfe auch abbilden zu können. Und deswegen ist für uns neben den Gesetzen, weil Gesetze sind natürlich immer noch mal das eine, dass wir auch schauen, was ist entscheidend auch im untergesetzlichen Bereich, weil wir da auch pragmatisch und wirksam entlasten können, um da auch zu Maßnahmen zu kommen, die dann in der Breite vor Ort und in allen Regionen dann auch wieder ankommen. Unser Anspruch ist es dann auch perspektivisch, das Ganze als End-to-End-Prozess zu machen, als zentralen Entlastungshebel. Und parallel begleiten wir, und das unterstützen wir das BMDS zum Beispiel, auch die Modernisierungsagenda, die wir auch gemeinsam als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Und klar ist aber auch, und das macht es ein bisschen herausfordernder, dass es ja unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt in dem Bereich, aber wir sind da Schritt für Schritt dabei, dass die Innovation auch tatsächlich schneller, einfacher und auch breiter wirksamer wird. Die Frage, wie wir mit der EU zusammenarbeiten, Da ist natürlich klar, dass wir mit dem EU-Rahmenprogramm das als absolutes Kernstück haben unserer europäischen Forschungspolitik. Und wir bringen uns aktiv ein als BMFTR in Europa, haben da einen ganz engen Austausch mit der Kommissarin, mit anderen Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen zum FP10 für 2028 bis 2034. Also auch da haben wir beim Wettbewerbsrat beispielsweise Orientierungsgespräche gehabt zu unseren Verhandlungspositionen, haben da auch noch mal eine hohe Bedeutung des laufenden EU-Rahmenprogramms auch noch mal herausgestellt. Die Frage ist, ob die Milliarden, die jetzt vorgesehen sind, auch auf europäischer Ebene tatsächlich ausreichend sind für das FP10. Wenn man sagt, dass Europa insgesamt, und das ist ja auch ein Wunsch, den ich auch immer wieder aus dem Ausschuss vernehme, dass wir uns gar nicht so vergleichen, weil vorhin auch von Herrn Kaufmann dann die Frage nach China und nach den USA gekommen ist. Das ist ja eigentlich immer nicht das zentrale Vergleichsparameter, sondern eigentlich muss es natürlich Europa als Ganzes sein, im Idealfall, um tatsächlich auch noch mal viel, viel stärker den europäischen Binnenmarkt auch als Vorteil zu sehen. Nichtsdestotrotz können wir nicht warten, bis wir uns in Europa dann immer in einer Geschwindigkeit vielleicht nicht so schnell haben fortbewegen können, um dann tatsächlich diese Fragestellungen auch adressieren zu können. Deswegen kann es da sicherlich auch noch mehr geben. FP10 spielt für uns eine zentrale Rolle, benötigt auch ein ganz angemessenes F&I-Budget. Und wir haben von Anfang an auch als Bundesregierung sehr stark dafür plädiert, dass wir ein eigenständiges, ein gestärktes EU-Rahmenprogramm haben. Bei Quanten, aber ganz konkret noch mal zur Verzahnung mit der Europäischen Union, da ist es so, dass wir bei Quanten die Verzahnung mit dem vorgesehenen EU-Quanten-Act sehr massiv vorantreiben, auch mit einem gemeinsamen Event dann in Brüssel, um noch mal unsere deutschen Positionen auch völlig klar zu machen. Was das Thema Hebel betrifft, da setzen wir sehr stark auch noch mal auf PPP-Modelle, weil das ganz wichtig ist, um auch noch mal hebeln zu können, aber auch weitere Förderinstrumente mit der Industrie, wo eine Eigenbeteiligung auch vorgesehen ist. Auch in der Start-up-Förderung werden wir bessere Anreize für privates Wagniskapital setzen müssen. Ansonsten werden die staatlichen Mittel bei Weitem auch nicht ausreichen. Hightech Spaces, Herr Kaufmann, war Ihre erste Frage. Da ist es so, dass wir es weder auswürfeln noch losen, sondern es wird natürlich wie immer in unserem Haus ein rein wissenschaftlich geleitetes Verfahren geben. In einem Begutachtungsverfahren werden diejenigen, die sich dann auch bewerben, ausgewählt werden. Und es wird sich auch sehr eng an den Schlüsseltechnologien auch der Hightech-Agenda noch mal heranziehen. Und natürlich habe ich ja gerade schon angesprochen, ist ja immer die Frage, die Sie aufwerfen, eine berechtigte, aber trotzdem eine, wo wir uns auch die Frage stellen, ob wir uns die richtige Frage stellen. Wollen wir wirklich jetzt als Deutschland sagen, wir wollen konkurrieren und ein eigenes Large Language Model jetzt entwickeln? Mir stößt immer diese, nicht Fragestellung, sondern dieser Ansatz etwas auf, zu sagen, wie können wir versuchen, da noch Schritt zu halten oder mitzuhalten. Das kann gar nicht unser Ansatz sein, weil da auch immer Äpfel mit Birnen verglichen werden. Es wird auch verglichen, was zum Beispiel die großen Tech-Konzerne investieren im Vergleich zu dem, was in unserem Bundeshaushalt steht. Das kann schon mal gar nicht miteinander verglichen werden. So, dann können natürlich auch bestimmte Länder, ich habe in meiner vorletzten Funktion, hatte ich so ein Phrasenschwein, wenn jemand Estland gesagt hat, muss da 5 Euro reinschmeißen. Und das Gleiche ist jetzt ehrlicherweise in dem Bereich auch immer, wenn es dann heißt USA, China, ja, da können wir jetzt, vielleicht können wir damit die Hightech-Agenda finanzieren mit einem neuen Phrasenschwein, weil die Fragestellung natürlich eher ist, was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Und da sage ich jetzt zum Beispiel mal das Konkrete, was jetzt in der Hightech-Agenda steht, dass wir beispielsweise sagen, dass der Anteil der KMUs im produzierenden Gewerbe die KI in den Kernprozessen einsetzen auf über 50% erhöht wird, dass wir bis 2030 unsere Wertschöpfung zu 10% KI generiert haben. Aber wir haben ein Asset, das haben eben zum Beispiel die USA und China nicht. Wir haben einen ganz anderen Datenschatz, gerade von den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und dann mit diesen konkreten, gezielten Daten dann da wieder reinzugehen, um dann neue Modelle zu entwickeln, das haben eben andere Länder nicht. Das heißt, to make a long story short, eher auf die eigenen Stärken setzen und die dann auch auf den Modellen rechnen, um eine neue Wertschöpfung zu generieren, als zu sagen, man muss in irgendeiner Weise zu versuchen, entweder mit einem restriktiven Staat oder mit Tech-Milliardären da Schritt halten zu müssen. Das waren genau Ihre Fragen. Wenn ich was vergessen habe, sagen Sie es nochmal. Ach so, genau. Wie wann bewertet wird noch, welchen Nutzen auch die Projekte haben? Es wird nicht so sein, wie es auch schon angesprochen wurde, dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir mal ein Jahr nicht, sondern wir machen das natürlich in einem Dauerprozess. Also wir bauen jetzt sukzessive unser Umsetzungs- und Wirkungsmonitoring auf, haben da auch Indikatoren, wie denn mit den Meilensteinen umgegangen wird. Weil die Roadmaps haben ja auch diese Indikatoren und jedes Projekt hat Meilensteine. Das war das, was ich eingangs ja gesagt habe, was es uns natürlich trotzdem, deswegen muss ich da auch nochmal widersprechen, Frau Lemke, weil wir es eben so transparent machen, dass Sie das auch genau nachvollziehen können. Und wir wollen ja auch ein Dashboard entwickeln, wo Sie genau nachvollziehen können, was passiert. Zum Thema EFI, das habe ich gerade schon beantwortet mit der Wirtschaftsleistung und wir setzen beispielsweise beim Thema Energie auch auf energieeffiziente Chips, auf energieeffiziente KI-Modelle. Wir haben jetzt auch einen der effizientesten Rechner, der sogar Nummer 1 der Welt ist im Vergleich zu anderen Modellen, die auf dem Markt sind. Also das wird natürlich, was die Energieeffizienz betrifft, immer auch mitgedacht. Herr Mann, zum Thema Länder. Also auch da kann ich sagen, das war, glaube ich, von Tag 1 an, eins meiner wichtigsten Punkte, die 16 Länder so eng wie möglich einzubinden, jetzt nicht nur bei der Hightech-Agenda, sondern grundsätzlich, weil das eine alte Erfahrung ist, dass der Bund nie gewinnt bei 1 gegen 16. Also geht es immer nur gemeinsam. Und das ist ja das Entscheidende, dass wir da an einem Strang ziehen. Die Länder haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und trotzdem habe ich da jetzt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in den letzten 12 Monaten erlebt. Wir haben auch von Anfang an festgelegt, dass wir es als ordentlichen Tagesordnungspunkt bei jeder GWK-Sitzung schon mal haben. Das heißt automatisch, egal was, ob jetzt gerade ein aktueller Stand ist, und tatsächlich wird immer ein aktueller Stand sein. Und zweitens haben wir aber auch auf einer sehr hohen Ebene auf Seiten der Länder einen Hightech-Agenda-Beauftragten eines jeden einzelnen Landes, was ganz eng auch mit unserer Stabsstelle vernetzt ist, wo dann quasi gerade, wenn es jetzt auf solche Roadmap-Veröffentlichungen zugeht, aber auch dazwischen quasi ein täglicher Austausch auch stattfindet mit den Ländern. Monitoring habe ich angesprochen und bei Ihrer Frage nach Klimaneutralität, also wir haben jetzt einmal die Batterie-Roadmap, wir werden aber, das ist vielleicht noch wichtig, das habe ich eingangs gar nicht gesagt, nach den Roadmaps ist vor den Roadmaps. Also wir werden ja auch andere Roadmaps noch auf den Weg bringen. Ich habe vorhin schon die Robotik angesprochen, aber auch in dem Energiebereich ist noch eine geplant, dann in der engen Zusammenarbeit auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Da sind wir auch gerade schon dabei, weil das natürlich ein wichtiges Anliegen ist, was auch weiter vorangetrieben werden soll. Und ansonsten haben wir auch beim Stichwort strategisches Forschungsfeld eine sehr enge Zusammenarbeit auch mit dem Bundesumweltministerium. Ich hatte heute erst das Gespräch mit Carsten Schneider, weil wir da federführend sind, auch in der Meeresforschung, in der Polarforschung, in der Klimaforschung, dass wir da auch noch weiter gemeinsam an einem Strang ziehen. Frau Lübcke, vielen herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung. Ich bin wirklich auch sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich es hingelegt habe. Nee, das meine ich gar nicht. Aber ich habe tatsächlich Ihre Anregungen mir natürlich angeschaut, habe auch das, hier ist es, das Papier natürlich noch nicht ganz im Detail gelesen, aber zumindest mal quer gelesen, was von den Grünen gekommen ist. Ich sehe jetzt ehrlicherweise keinen großen Widerspruch, zumindest beim ersten Querlesen, sondern alles, was Sie aufgeschrieben haben, entspricht ja genau der Politik, auch des BMFTR. Deswegen ist es schön, Sie an unserer Seite zu haben. Das, was angefordert wird, das kann ich ja auch nur unterstützen, dass Schnelligkeit natürlich immer etwas ist. Ich bin auch ein extrem ungeduldiger Mensch, also deswegen haben Sie mich da auch völlig an Ihrer Seite. Deswegen muss man gar nichts voneinander abschreiben. Das macht die KI im Zweifel besser. Aber wir haben das gut zur Kenntnis genommen, wir werden es auch noch mal auswerten. Ich meine das gar nicht, ich meine das ganz ernst. Ich finde es ja sinnvoll, weil mir immer lieber ist, jemand ist konstruktiv und versucht, sich einzubringen, weil es auch nur gelingen wird. Auch wenn, Sie haben ja selber, Sie stellen selber, Sie sind selber auch in grünen Landesministerien, auch in der Wissenschaft tätig. Das geht nur gemeinsam. Und Ihre Kollegin, unsere Kollegin jetzt auch in Baden-Württemberg, die hat ja auch jetzt am gemeinsamen neuen Programm für die nächste Legislaturperiode in Baden-Württemberg mitgeschrieben. Frau Olschowski, es wird ja jetzt auch eine Hightech-Agenda in Baden-Württemberg geben. Deswegen ist diese Verzahnung, denke ich, da auch ganz wichtig und ganz notwendig. Zum Thema neue Roadmaps habe ich schon was gesagt. Zum Thema AI Gigafactories vielleicht noch ganz kurz. Da sind wir tatsächlich in einem sehr guten Dialog. Auch bei den letzten Euro-HPC-Meetings diese Woche. Wir rechnen auch weiterhin immer noch mit einer Ausschreibung in diesem Sommer. Die Bedarfe des Bundes werden gerade vom BMDS eruiert, dass wir sagen, was hat tatsächlich der Bund auch noch mal für notwendige Bedarfe. Aber wir sind da wirklich auf Leitungsebene auch permanent im Austausch. Und es zeichnet sich jetzt auch ab, dass die Kommission da jetzt hoffentlich sehr schnell auch uns sagt, was sie eigentlich genau vorhaben und was sie genau will, damit wir dann auch eine Ausschreibung tätigen können. Wir sind aber natürlich mit allen, die bislang auch in Deutschland schon Interesse bekundet haben, im Gespräch. Und da muss man wahrscheinlich kein großer Wahrsager sein, um festzuhalten, dass es sich nochmal, auch wenn dann die konkrete Ausschreibung da ist, auch nochmal neu zusammenrütteln wird, auch was jetzt diejenigen betrifft, die sich dann auch auf diese Ausschreibung auch bewerben werden. Ach so, genau, dann war noch die Frage nach den vertikalen Applikationsallianzen. Also das Konzept haben wir ja im Herbst 2025 entwickelt, auch mit den Stakeholdern aus der Wissenschaft und der Wirtschaft gemeinsam. Und wir arbeiten jetzt gerade an der Bekanntmachung. Es wird wahrscheinlich im Q2 auch veröffentlicht. Und wir haben aber jetzt schon Feedback aus der Community, die extrem positiv ist an der Stelle. Und innovationsfreundlicher Rahmen im Bereich Medizinprodukte, da sind wir mit dem BMG an der Reform der Europäischen Medizinproduktverordnung, um zum Beispiel hochinnovative, sichere Medizinprodukte auch schneller in den Markt bekommen zu können. Und das ist ja auch ein eigener Meilenstein in der Roadmap Biotechnologie, unser Ziel 4. Aber auch da sind wir auf die gute Zusammenarbeit mit dem BMG dann auch angewiesen. Und die Struktur der Form der Projektträger, da sind wir auch dran. Da sind wir gerade am Erarbeiten der Eckpunkte, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns ist, weil das auch ein Thema ist, wo ich sagen muss, da ist nochmal, glaube ich, oder man muss es klug machen. Ne? Das ist schon auch ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Man muss schauen, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und gleichzeitig aber dann auch für mehr Effizienz sorgen kann. Also ich glaube, dass es auch noch mal ein ganz großer Hebel sein kann, da an diese Strukturreform ranzugehen. Da verspreche ich mir sehr, sehr viel davon. Und abschließend noch Frau Lemke. Also ich will es noch mal sagen, wir haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, was das Thema Transparenz betrifft. Aber oder auch die Fragestellung, die ist natürlich wirklich auch berechtigt, weil Sie vorhin angesprochen haben, wir haben gestern auch schon mit der Wirtschaft zusammengesessen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, es war nicht nur die Wirtschaft, es war das Who der Wissenschaft, es waren alle Landesministerinnen und Minister eingeladen, eingebunden, aber auch Stichwort Gewerkschaften in einem ganz breiten Prozess, die alle auch schon haben teilhaben können. Wenn einzelne Roadmaps vorab in die Zeitung gehen, liegt es nicht an mir. Ich habe zumindest das, was ich gelesen habe, nicht alle Roadmaps entdecken können. Das ist ja auch schon mal gut, ja, wenn nicht alles immer durchgestochen wird. Aber der ganz große Vorteil ist, dass wir es jetzt heute eben ganz transparent freischalten, dass jetzt aber auch noch es kein Closed Job ist, sondern jeder auch noch mal 6 Wochen damit mitarbeiten kann, sich beteiligen kann. Das ist ja auch immer die große Fragestellung, möchte man das oder möchte man das nicht. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil es kann eben auch an der einen oder anderen Stelle natürlich noch mal zu Verbesserungen kommen. Und was ich gestern auch festgestellt habe, dass man natürlich auch durch eine Beteiligung jetzt auch der sogenannten Stakeholder wieder, erstens mal dienen solche Treffen ja auch dann der Vernetzung untereinander. Das darf man auch nicht geringschätzen zum einen. Und zum anderen gibt es dann aber auch wieder Anknüpfungspunkte, weil wir brauchen diejenigen natürlich auch als Umsetzungspartner. Das ist genau das, was der Herr Müller vorhin noch angesprochen hat. Wir brauchen die genau dazu, damit dann eben auch gehebelt wird. Ich erwarte mir zum Beispiel, um jetzt mal ein strategisches Forschungsfeld noch herzunehmen, im ganzen Luft- und Raumfahrtbereich, da werden wir sicherlich auch noch mal auf der ILA merken, wie da Synergien untereinander entstehen können, wie wir dann weiterhin auch dann das Zusammenbringen zwischen der Automobilindustrie, zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie. Also da ist wahnsinnig viel Musik drin und dazu soll so ein Prozess ja auch dienen und soll alle schon mal ja, gemeinsam auf den Weg bringen, dass wir das überhaupt machen, weil das ist mein letztes, Herr Vorsitzender, wenn Sie erlauben. Wir reden jeden Tag drüber, im Haus sowieso, Sie als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker auch, aber es ist leider noch nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern angekommen, dass es sowas überhaupt gibt, geschweige denn bei allen KMUs. Ich hoffe, an allen Hochschulen, an allen Universitäten, da schon eher, aber wir wollen es natürlich so in die Breite tragen und sind da auch tatsächlich auch auf die Unterstützung des Parlaments angewiesen. Und ein allerletztes, ich weiß, dass Sie sich immer fortbilden, Herr Lauterbach, selbstverständlich, es war jetzt nur pass pro toto. Ich habe gestern auch, als wir jetzt das neue Programm für die Geistes- und Sozialwissenschaften vorgestellt haben, habe ich auch gesagt, dass alles, wie wir früher im Studium gelernt haben, ohne bestimmte Datenlagen, schaut heute auch mein Studium anders aus als damals.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal was die Datensätze angeht, nur einen Satz. Wir haben wahrscheinlich den auch am stärksten vertikal und horizontal integrierten Medizindatensatz weltweit. Über alle Abrechnungsdaten, Genomdaten bis zu Registerdaten, also der beim Forschungsdatenzentrum hier angelegt ist und KI-ready ist. Also das ist etwas, was weder China noch die Vereinigten Staaten haben. Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Nachfragerunde. Ich würde aber bitten, einfach nur kurz die Frage zu stellen. Dann haben wir noch Gelegenheit zu antworten. Herr Müller, wollen Sie uns einführen?
Ja, vielen Dank. Wir begrüßen außerordentlich, dass wir uns noch mal stärker dem Thema Robotik widmen wollen. Können Sie heute schon was dazu sagen, welche Stoßrichtung das haben soll?
Vielen Dank, Herr Müller. Herr Kaufmann.
Ja, das IPCC hat jetzt ein Katastrophenszenario sozusagen für die Klimaprojektion gestrichen. Und in einigen Bundesdokumenten spielt das eine Rolle. Welche Auswirkungen hat das auf die Hightech-Agenda?
Vielen Dank. Und jetzt Herr Kaczmarek für die SPD.
Zwei kurze Fragen. Zum einen, Sie haben eine zweite Beteiligungsphase und Online-Konsultation angekündigt. Welche Akteure werden da in besonderer Weise mit angesprochen? Und zum anderen die Frage, wenn wir natürlich auf vorhandenem aufsetzen wollen und Stärken wollen, dann ist es das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch neue Stärken entwickeln wollen. Insofern die Frage, inwieweit Risikobereitschaft bei der Förderung von Projekten, die auch scheitern können, auch in der Hightech-Agenda Platz findet.
Vielen Dank, Herr Kaczmarek. Und jetzt Frau Azar für die Grünen.
Zum einen nochmal der Sachstand, wann das Innovationsfreiheitsgesetz tatsächlich kommt und zum zweiten angesichts der aktuellen Entwicklung, gerade in Bayern, da sind zwei chinesische Spione festgenommen worden. Wie ist da der Sachstand zur nationalen Plattform, die ja auch in diesem Jahr kommen sollte?
Und Frau Lemke, bitte für die Linke.
Ja, Sie haben leider meine Fragen nicht wirklich beantwortet, also außer die zur Transparenz. Also bleibt es bei der Roadmap-Fusion und Roadmap-Batterien oder gibt es wirklich noch klimaneutrale Energieerzeugung und klimaneutrale Mobilität? Was ist mit den Abbruchkriterien? Kommen die noch? Wird einbezogen, dass es KI eine Blase sein könnte und wie wird damit umgegangen? Dann KI-Fabriken, da war meine Frage nicht, gab es Gespräche, sondern was kommt bei den Gesprächen raus? Also auf welchem Stand ist es? Mit wem sprechen Sie überhaupt? Und was sind die sicherheitspolitischen Aspekte, die bisher dazu führen, dass Sie uns das nicht mitteilen?
Vielen Dank, Frau Ministerin.
Ja, ich fange jetzt mal hinten an, weil ich tatsächlich Ihre Fragen trotzdem beantwortet habe. Ich habe sie vielleicht nicht direkt an Sie adressiert, aber das waren ja auch Fragen, die Holger Mann zum Beispiel gestellt hat. Da habe ich gedacht, das wäre schon auch mit angekommen. Bei den Roadmaps habe ich ja gesagt, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass wir tatsächlich, ich wiederhole es nochmal, nach den Roadmaps ist vor den Roadmaps und wir sind gerade in dem Bereich auch der klimaneutralen Energie in einem Prozess mit dem BMWE, dass wir da auch neue Roadmaps entwickeln. Ihrer These, dass die KI jetzt eine Blase ist, der schließe ich mich nicht an. Und was die AI Gigafactory betrifft, da ist es so, dass wir natürlich das auf europäischer Ebene auch auf höchster Ebene machen. Das heißt, meine Staatssekretäre, ich persönlich mit unserer Kommissarin, mit der Vizepräsidentin, mit der Kommission, bei denjenigen, die halt zuständig sind. Und nochmal, was die Ausgestaltung betrifft und was die Nutzung betrifft und die Stichpunkte, die Sie in den Raum gestellt haben, das liegt jetzt am BMDS und die werden das jetzt dann auch für uns, für die ganze Regierung dann auch eruieren. Innovationsfreiheitsgesetz, Frau Assar, as soon as possible, also so schnell wie möglich bringen wir das auf den Weg. Ich habe das vorhin so verstanden, dass die zwei Spione an der RWTH waren, aber und woanders auch. Also gut, also es ist auf jeden Fall so, dass wir ja die nationale Plattform für Forschungssicherheit jetzt aufbauen und deswegen spielt es natürlich eine ganz große Rolle. Ich sage aber auch, dass wir jetzt schon von Tag 1 an eine ganz große Awareness haben und in einem Austausch auch sind, auch mit dem Auswärtigen Amt, was beispielsweise auch das Erteilen von Visa betrifft. Also deswegen werden wir uns das ganz genau anschauen, an welcher Stelle wie und warum es so weit gekommen ist. Auf die Frage neue Stärken, Stärken, Stärken. Ich bin dort total offen dafür. Da müssen wir vielleicht mit dem ein oder anderen Referat im BMF nochmal sprechen, dass die Hightech-Agenda vielleicht nicht so ganz in die normalen Haushaltsdiskussionen passt. Aber wenn ich Sie an meiner Seite habe, bin ich jetzt noch glücklicher aus dem Ausschuss herausgehend. Herr Kaczmarek, vielen herzlichen Dank. Und das Thema Klima, Herr Kaufmann, ich glaube, da werden wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich komme gerade von der Polarstern, die gerade ein halbes Jahr in der Antarktis war und die in der Antarktis jetzt Erkenntnisse gesammelt hat, die genauso dramatisch sind, wie wir es von der Arktis schon kennen. Und deswegen muss eher unser Ziel sein, dass wir weiterhin das hohe Niveau, was wir in der Klimaforschung haben, wo wir eine echte Stärke haben als Deutschland, dass wir das auch noch weiter ausbauen, weil wir da wirklich weltweit führend sind. Und deswegen sehe ich das komplett anders. Und wir werden auch im Klimabereich, im Meeresforschungsbereich und in der Polarforschung eher noch eine Schippe drauflegen, aber sicherlich da nichts streichen an der Stelle. Und beim Thema Robotik, da ist das Ziel, dass wir tatsächlich auch alles miteinander verknüpfen müssen. Ich habe das heute im Kabinett angesprochen. Das betrifft das Bauministerium genauso, wie es eben in dem Bereich des BMWFSF oder des BMG der Fall ist. Also mein Ziel ist es ganz klar, dass wir auch die KI auch in unsere Robotik mit reinbekommen, dass wir auch im Bereich der humanoiden Roboter da weltweit führend sind, dass der Vertrauensmaßstab der Robotik, die ich auch in mein Haus reinlasse, in meine Firma reinlasse, in mein Unternehmen reinlasse, dass da Deutschland aber gemeinsam im Idealfall auch auf einer europäischen Ebene da die weltweiten Standards setzt, weil man sagt, man möchte sich weder die einen noch die anderen ins Haus holen. Also da haben wir auch ein ganz, ganz klares Prä, glaube ich, was den Teil betrifft.
Ich nehme an, es sind keine weiteren Nachfragen mehr da. Dann darf ich mich ganz herzlich für die ausführliche Beantwortung auch unserer Fragen bedanken, für Ihr erneutes Kommen hier in unseren Ausschuss. Das wird nicht das letzte Mal sein. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Umsetzung der Hightech-Agenda und schließe die Sitzung. Vielen Dank.